Heute Morgen grüßt uns ein Wort aus dem Epheserbrief, das ist mir besonders lieb, das ist unser Hochzeitstext. Das Monatsspruch für den Monat Februar: Er, der Herr, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Ich lese jetzt noch weiter, der Monatsspruch hört hier auf. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Wir hören noch mal ein Lied vom Kinderchor. Jetzt möchte ich Sie einladen zum Mitsingen aus diesem Liedheft Nummer 807. Unser Mund, der ist voll Jubel. 807. Lasst uns beten. Dir, lieber Herr Jesus Christus, wollen wir heute Morgen begegnen. Es ist uns oft nicht zum Jubeln zumut, und doch müssen wir danken über deiner überwältigenden Liebe, was du uns alles bis zum heutigen Tag ohne Verdienst geschenkt hast, unverdient. Du hast uns bewahrt, unser Leben erhalten, uns überschüttet mit Gutem, Frieden gegeben, äußere Versorgung, unsere Lebenskraft erhalten. Und wir wollen noch viel mehr von deiner Güte entdecken, wie du uns frei machst von den dunklen Bindungen der Sünde, wie du unser Leben veränderst. Und wir wollen jetzt bei dir ablegen, was uns belastet und was uns Not macht, was uns beschwert und traurig macht. Du bist der Herr unseres Lebens. Du bist der Herr der Welt. Es kann dir niemand widerstehen. Und so wollen wir dir in der Stille jetzt alles sagen, was uns bewegt. Die auf dich sehen, werden strahlen vor Freude. Amen. Wir singen miteinander 834 aus dem gleichen Heft. 834, Jesus, wir sehen auf dich. 834. Schlagen Sie jetzt bitte im Gesangbuch Nummer 734 auf. Nummer 734. Es ist der schöne Psalm 84. Nummer 734. Drüben bei diesem Eingang laufen Sie immer an dieser Tafel vorbei, die Sie erinnert an den Wiederaufbau dieser Kirche 1949 und 1950. Es ist fast auf den Tag 50 Jahre her. Da hat der Kirchengemeinderat Ludwig Hofacker am 21. Januar 1948 einen Beschluss gefällt. Weil die Frage, baut man überhaupt hier wieder eine Kirche? Die Gesamtkirchengemeinde Stuttgart hätte es tun müssen. Aber der Kirchengemeinderat hat dann beschlossen, wir nehmen es jetzt selber in die Hand, die Initiative selbst zu ergreifen, so schreibt der Chronist, der unvergessliche Ministraldirigent Dr. Bob, damals Leiter des Umweltschutzes in Württemberg, die Initiative selbst zu ergreifen und den Versuch zu machen, über Hilfe der ausländischen Christen zum Wiederaufbau die Kirche Hilfe zu erhalten, den Kirchbauverein wieder zu beleben, 820 Leute haben sofort ihre Mithilfe erklärt, obwohl 5 Monate später in der Kasse durch die Währungsreform nur noch 1700 Mark drin war. Und trotzdem hat Gott den Bau gesegnet. Und da draußen steht auf dieser Gedenktafel dieses Wort: Der Vogel hat ein Haus gefunden. Und wir wollen miteinander diesen Psalm 84 beten. Wir sprechen miteinander. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durch dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch. Sieh doch an das Antlitz deines Gesalten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Und jetzt singen wir 406, die Verse 1 bis 3, bei dir, Jesu, will ich bleiben. 406 im Gesangbuch, 1 bis 3. Schlagen Sie bitte auf, 2. Korinther 4, Seite 214 im Neuen Testament, in den Bibeln, die Sie dort haben. 2. Korinther 4, Das ist ein ganz wunderbar eindrückliches Kapitel. Es tut mir immer weh, wenn man Abschnitte abreißt und außen Zusammenhang reißt. Das ist heute der Predigtext. In der Ordnung unserer Kirche ist es der letzte Sonntag nach dem Erscheinungsfest, wo wir dann in die Passionszeit einmünden. Von Vers 6 ab eigentlich, ich nehme aber den Vers 5 jetzt noch mit dazu zur Lesung. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, hat ja Gott nur als Befehl in dieses Tohu wa Bohu, so steht er im Hebräischen, das Urchaos der Welt hineingerufen. Dieser Gott, der mit seinem Wort so viel bewegen kann und schafft, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allzeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Da steht im Griechen die Stigmata, die Wundmale Jesu. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Ich nehme den einen Vers jetzt noch dazu über den abgegrenzten Predigtext aus. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Alle Leute sind gegen Verpackung. Sind Sie auch dagegen? Warum überhaupt Verpackung? Und auf der anderen Seite, prüfen Sie sich selber mal, Sie sind unheimlich abhängig, wie die Sachen verpackt sind. Wenn ich Ihnen einen guten, süffigen Traubensaft in einer rostigen Blechdose anbiete, trinken Sie es, glaub nicht. Und wenn ich Ihnen die kostbarsten Pralinen in einem schmuddligen Taschentuch anbiete, Sie können sie essen, sagen, pfui, geh weg. Verpackung macht's doch erst. Ein schönes Geschenk und dann noch ein schönes Papier drumherum. Das wissen ja die Werbestrategen schon lange. Man muss die Dinge richtig schick verpacken. Leuchtend, groß muss aussehen. Parfum für Ihre Frau oder was Sie haben, eine Uhr, die Sie Ihrem Patensohn schenken. Es muss was gleich sehen. Sie wickeln es doch nicht in Zeitungspapier ein. So machen wir es. Jeder weiß, auf die Verpackung kommt es an. Bloß Gott ist ein schlechter Geschäftsmann. Der ewige Gott verpackt den größten Schatz, sein Evangelium, in eine ganz schäbige Verpackung. Die Siegesbotschaft, ganz kümmerlich, präsentiert er sie der Welt. Darüber muss ich jetzt zuerst einmal reden. Die billige Aufmachung des Evangeliums. Also das Evangelium ist nicht billig. Das ist der größte Schatz, den es gibt in dieser Welt. Aber Gott lässt dieses Evangelium in der Welt angeboten werden durch Leute, die der Welt nicht imponieren, wie es sonst die Verpackung tut. Gott hat diesen Schatz hineingegeben in Gemeinden, Christengemeinden, die für die Welt gar nicht besonders beachtenswert. Die lächeln drüber und sagen, was sind das für komische Leute. Wir wollen ja immer wieder, natürlich, das ist richtig so, wir wollen sagen, wir wollen für Gott eine gute Figur machen. gut, wenn Sie darauf aufpassen, dass Ihre Krawatte sauber ist und dass Sie gut gekämmt sind und dass wir auch schön aussehen. Aber wissen Sie, dass mit dem kann man ja das Evangelium nicht beleben und nicht aufmotzen. Ich denke immer wieder dran an den Mann, der diese Zeilen selber geschrieben hat. Es war ja ein akademisch gebildeter Weiser. Ein Rabbi, Paulus. Er kommt aus einem guten Stall, einen guten Familienstammbaum hat er, Hebräer. Übrigens, von seinem Eindruck her, ohne Tadel. Ein Mensch und durch sein Auftreten muss ungemein bezaubernd und bezwingend gewesen sein, wenn man so denkt, er sagt, ich habe gelebt nach dem Gesetz ohne Tadel. Man hat keinen äußeren Anstoß an ihm finden können. Er war belesen, er war klug, er war erfahren. Aber wenn er das Evangelium in den Weltstädten präsentierte, wie ging's dann? Dann wurde ausgelacht. Was will dieser vagabundierende Schwätzer? Er hat keinen Eindruck machen können, er hat nicht imponieren können. Warum ist denn das so? Ich würde das Evangelium immer gerne für die jungen Leute besser präsentieren. Und ich verstehe es gut, dass heute viele Zuflucht nehmen und sagen, da gibt es eine hübsche Sängerin, die machen wir vorne auf Titelblatt drauf und hinten machen wir. Wir haben ja gesagt, es geht noch weiter vom letzten Sonntag. Es ist die Ordnung unserer Kirche, dass wir hier gerade in diesem Thema nochmal weitermachen. Oder heute ist die Versuchung groß, haben wir nicht irgendwo ein paar Sportsleute, siegewohnte Sportsleute, die imponieren, damit das Evangelium noch ein bisschen Auftrieb erhält. Ist doch gut gemeint. Und es gelingt doch nicht, weil Gott seinen Schatz des Evangeliums immer wieder verpackt in zerbrechliche Boten, sind Sie und ich, in Menschen, die äußerlich keinen Eindruck machen. Paulus spricht davon, wir haben solchen Schatz, den Schatz des Evangeliums, in irdenen Gefäßen. Irden, das heißt auch zerbrechlich, unansehnlich, tönern. Wir sind Menschen mit der ganzen Anfälligkeit. Und wenn da nur ein bisschen was passiert, dann liegen die Scherben auf dem Boden. Wenn die Widerwärtigkeiten kommen und wir sind empfindsam und verletzlich, wir sind ja nicht die Strahlemänner. Merkwürdig, warum Gott immer Leute nimmt, die in der Welt nicht imponieren können. Die gar nicht nach außen etwas Besonderes ausstrahlen, sondern dass Gott sich Werkzeuge aussucht, Leute, die sein Evangelium weitertragen, an denen man ganz offenkundig die Schwäche sieht. Das war heute wieder eine Versuchung für mich, dass ich Ihnen einfach unendlich viel erzähle von Menschen, wo Sie die Namen alle kennen, sagen, das waren doch bekannte, leuchtende Christen. Und dann auf einmal, warum hat Gott in solche zerbrechlichen Gestalten, in solche schwache Persönlichkeiten sein Evangelium hineingelegt? Und das ist doch für uns ungemein befreiend. Viele Christen leben ja dauernd in einem Zwang. Ich muss vor der Welt etwas darstellen. Ich muss den anderen Eindruck machen. Das ist ja der Grund, warum wir so leicht heucheln. Warum wir so oft auch Worte sagen, die sich nicht decken mit unserem Leben. Die billige Verpackung des Evangeliums, die billige Aufmachung des Evangeliums. Nichts nach dem, was in der Welt groß zählt. Wir können keine Schau abziehen. Wir können überhaupt nichts Großes mehr machen, weil unser Herr Jesus selber keine Schau abgezogen hat. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, so dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Mit der Gemeinde Jesu können sie in der Welt nicht angeben. Mit der Gemeinde Jesu können sie nicht Eindruck schinden. Jetzt kommt der zweite Punkt von dem, was Paulus sagt. Jetzt kommt das eigentlich Wertvolle erst zur Geltung. Jetzt kommt das eigentlich Wertvolle erst zur Geltung. Ich habe neulich auch hingehorcht, wie die Nachricht kam, dass ein Wissenschaftler jetzt dran an dem Hormon zu entwickeln, das das Altern des Menschen verhindern könnte. Also bei mir ist schon zu spät, grauen Haare sind schon da und die Falten liegen da. Aber das ist ja bezaubernd und uralter Traum der Menschheit, wenn man mit 84 rumlaufen kann wie ein 20-Jähriger. Ist doch toll. Ein uralter Traum, ich will das Leben in der ganzen Fülle ausstrahlen. Ist ein Menschentraum. Und darum kommt es auch so, dass viele Christen sagen, ich möchte doch mein Christenleben so strahlend leben. Immer lächeln, immer mutig, immer glaubensvoll, voll Power, durchziehen, dass die anderen sagen, Mann, der hat's aber. Ha, wenn man den anguckt, das ist ein Christ, ein Mustermann, den möchte ich nachahmen. Da ist die Wirklichkeit ganz anders. Die Jesusleute, die schämen sich nicht, dass sie die Zeichen des Alters an sich tragen. Sogar die Zeichen des Kreuzesweges Jesu. Dass sie geschlagene und müde Leute sind. Jetzt möchte ich mal mit den jungen Leuten da oben reden. Ich habe immer Sorge, unsere jungen Leute, die sind da vielleicht noch am schwierigsten dran. Weil sie eine ganz natürliche Sehnsucht haben und sagen, das muss doch irgendwie kräftiger in mein Leben kommen. Wisst ihr, einige unter euch, die haben mit seelischen Depressionen zu kämpfen, dass dir Gott diese Last ins Leben gelegt hat. Damit umso mehr die Kraft Jesu in deinem zerbrechlichen Leben sichtbar wird. Du musst das tragen. Manche unter euch, die haben in der Schule schlechte Leistungen. Warum? Wenn Jesus der Sieger ist, weil er in deiner Schwäche siegen will. Auch wenn du das Abi nicht schaffst, möchte er dich zum Segen setzen. Vergesst das nie, wie der Sri Lanka-Mann Ajit Fernando, der Evangelist von Jugend für Christus drüben in einem Abend in so einem großen Saal gesagt hat, ihr jungen Leute, könnt ihr Frustrationen aushalten? Das ist eine große Frage heute für die junge Generation. Könnt ihr Frustrationen aushalten? Oder flüchtet ihr euch gleich in irgendeinen Jubel hinein? Könnt ihr aushalten, ich muss mit meinem Leben eine Durststrecke durchgehen, der Niederlagen, der Enttäuschung. Christen müssen Frustrationen aushalten, und zwar viele. Stimmt doch nicht, wenn euch einer erzählt, dass immer gleich aufgelöst. Paulus hat es nämlich nicht gehabt, dass da alles sich auflöst in Juhu und Begeisterung. Ich habe einen Brief erhalten, da schrieb jemand, ein reifer Christ, es ging in den letzten Wochen durch viel Not und Enttäuschung. Ein Christ. Es ging durch viel Not und Enttäuschung. Aber ich durfte in dieser Zeit ganz besonders Gottes Nähe und seine Durchhilfe erfahren. Das ist der Punkt. Aber ich habe die Siegeskraft Jesu erlebt. Schwache Menschen, mutlos, angefochten, zweifelnd. Aber ich habe den Herrn erlebt. Heute Morgen. Bibel lese, sagt einer. Und anderer sagt, und ich gehe heim aus dieser Bibelstunde, erneuert und erquickt. Ich habe das Evangelium von Jesus wieder neu entdeckt. In meinem Leben bleibt die Enttäuschung. Aber ich blicke auf ihn. Darum rühmt sich Paulus hier seiner Bedrängnisse, seiner Drangsal, seiner Frustrationen. Und dann zählt er sie alle auf. Ist ihm gar nicht peinlich. Sagt, das ist toll, dass im Christenleben solche Stunden gibt. Wir haben schwere Bedrängnisse. Und der Paulus kann es nicht wegschütteln. Wissen Sie das? Der kann es nie wegschütteln. Die bleiben. Der wollte auch gern sagen, geht mich nichts mehr an, das ist weg. Geht nicht. Was hat der durchgemacht? Ich denke manchmal, das, was der Paulus durchgemacht, hätte ich nicht entfernt durchgestanden. Was der Enttäuschung im engsten Kreis seiner Mitarbeiter erlebt, habe ich noch nie erlebt. Was der erlebt hat, wie sich Gemeinden gegen ihn empört haben, machen sie ja nicht, ist alles so lieb. Was das war, der hat Frustration um Frustration erlebt. Seine besten Mitarbeiter sind davongelaufen, haben Christentum den Rücken gekehrt. Er sagt, ich habe die Bedrängnisse, aber der Herr schafft wieder Luft und nimmt die Angst weg. Und dann spricht er davon, wie er eingeschnürt und eingeengt ist.
Da wollen wir einander helfen in diesen Stunden, eingeschnürt und eingeengt, aber wir verzagen nicht. Warum verzagen wir nicht? Weil der Herr uns führt. Und ich weiß das, auch wenn ich nichts sehe und wenn ich nichts fühle und wenn ich nichts spüre, aber der Herr. Wir wissen nicht mehr weiter, weil der Weg plötzlich in Abgründe führt. Und ich weiß, auch wenn ich abstürze, ich falle in die offenen Arme Jesu. Das ist der Grund. Wir werden gehasst und verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wenn ich dann nochmal weiterspinnen darf, wie ist es dieses Unterdrücken, gell? Das ist so, wir werden niedergedrückt, wir werden gebeugt, ganz, ganz, ganz tief hinunter. Und was kommt unten? Nicht der Dreck, sondern die Gnade Jesu, die mich hält. Tiefer kann ich nie mehr fallen. Das ist so eine wunderbare Erfahrung. Und Paulus erlebt das bis hinein in die großen Nöte seines kranken Leibes. Das geht jetzt alles, ich weiß es nicht, wo Ihre Situation geht. Sie haben Krankheit, haben Sie Schwierigkeiten mit Menschen, wo Sie liegen. So ein wunderbares Wort für uns. So verpackt Gott den Schatz seines Evangeliums. Noch ein letztes. Wenn nur Jesus groß herauskommt. Wenn nur Jesus groß herauskommt. Unser Kirchlein hat den Namen Ludwig Hofacker. In dieser Kirche darf es nie passieren, dass sich ein Mensch rühmt. Seiner Größe, seiner imponierenden Erscheinung. Dieser zerbrochene Gotteszeuge, körperlich so schwach mit diesen Schmerzen. Und so hat Gott in den letzten 200 Jahren nicht mehr geredet in unserer Stadt wie durch diesen Zeugen. Jetzt habe ich extra einen Brief Hofackers rausgesucht. Vielleicht sollten wir das auch in diesem Gedenkjahr öfter tun, dass wir von ihm erzählen. Wissen Sie, was er da schreibt an einen Freund? Ich kann dir gar nichts von mir erzählen. Ludwig Hofacker, mein Glaube ist noch sehr klein, schwach und wankend. Er würde, denke ich, durch eine kleine Anfechtung zerbrochen werden. Das war der große Prediger in der Lernherzkirche. Mein Glaube ist so schwach. Und dann spricht er von seinem Leiden, wo er sich selber die Schuld gibt, gar nicht von den Schmerzen. Sagt, das Schlimmste ist, dass ich mich ärgere, dass ich so wenig Christ bin, so wenig Vertrauen habe. Man ist so, wie man nicht sein wollte. Da bleibt nichts, als dass man wie ein Bankrotteur, so sagt er, die Gnade Jesu ergreift. Und weiter, das Herz ist blöde und verzagt beim Blick auf sich selbst. So schleppe ich mich herum, bis ich wieder den Blick habe in das freie Erbarmen Jesu. Er hat's angefangen, er wird's auch mit mir zu Ende führen. Das war doch der Schrei Hofackers. Du kannst dich allein auf die Gnade Jesu verlassen, auf nichts sonst. Und dass er gar nicht mehr probiert hat, von sich irgendwas Großes zu machen. Und da hat Gott ihn brauchen können. Das war das Evangelium. Und genau das sagt Paulus hier, im Vers 6. Das ist der helle Schein in unseren Herzen. Der helle Schein ist nicht das Leuchten der Augen. Ich würde sie auch gerne netter anstrahlen, ich kann es nicht. Wir sind so, wie wir alle sind. Wir haben unsere Begrenzungen. Der helle Schein des Evangeliums ist genau das, dass durch unser Zeugnis wir was weitergeben können von dem, was wir selber erlebt haben, was uns rettet. Jesus Christus hält mich und trägt mich. Er ist mein Heiland. Ihm darf ich vertrauen. Es ist heute Mode, dass Christen immer von sich reden. Dabei ist das das uninteressanteste und dümmste Thema, das man machen kann. Außer mit dem einen Hinweis. An meinem Leben ist nichts Imponierendes und nichts Großes. Sondern was Christus, das ist jeden Tag das, wo ich wie ein Ertrinkender mich dran halten kann. Christus ist da, er ist mein Herr, er lässt mich nicht los, er verstößt mich nicht, an ihn halte ich. Da bleibt kein Raum mehr, wo wir von uns große Worte machen. Da geht es gar nicht um unsere Dienste, sondern der helle Schein des Evangeliums, dass ich mit meiner schwachen, zitternden Hand diesen starken Herrn greifen darf, auf ihn hoffen darf. Jesus, ich bin gespannt, was du machst. Kann sein, wir sehen nicht, wie die nächsten Wochen und Monate weitergehen. Jesus, wir sind gespannt. Wir wollen nur bedingungslos und gehorsam dir folgen. Ich will mich nicht mehr nach meinem eigenen Gedanken drehen. Ich will bloß noch dir folgen. Ich habe es Ihnen vor Jahren einmal erzählt, wie dieser berühmte Glaubensmann George Müller genau das hatte. Aber da reicht heute die Zeit nicht. Ich erzähle es Ihnen noch mal kurz von Martin Luther. ...1527, das Jahr seiner schwersten Demütigung und inneren Erschütterung, auch einer Verdunklung seines Glaubens. Er schreibt damals, wie er durch so schwere Anfechtungen in diesem Jahr gegangen sei, dass er täglich gespürt habe, wie der Satan mit aller Macht gegen ihn wüte und wie die Schläge ihn treffen. Und er hat so darunter gelitten, dass er mehrfach in diesem Jahr Abschied von seinen Lieben genommen hat, ein Beichtgespräch suchte und meinte, er sterbe noch an diesem Tag vor körperlicher Schwere. Er hat unheimliche seelische Beklemmungen durchlitten, dass sie es wissen, nicht dass sie sagen, ja, ihr redet nie über meine Anfechtungen, über meine Zweifel. Das ist für einen Christen ein Normalzustand. Seien Sie froh, wenn Sie es nicht durchmachen müssen. Aber ich rede jetzt für die, die es müssen. Ein Abgrund tat sich vor ihm auf. Schon in der Frühe des Morgens hat er den Seelsorger rufen lassen, weil er nicht mehr beten konnte. Er hatte keine Kraft mehr. Ich zitiere aus dem, wie wir es in unserem Buch geschrieben haben. Er fühlte sich in Tod und Hölle geworfen in diesen heftigen Anfängen. Fast hätte er Christus verloren, umtrieben, umhergetrieben von den Fluten der Verzweiflung. Und da hat es ihn in diesen Stunden getragen, dass andere für ihn gebeten haben. Und dann brach noch die Pestseuche aus. In seinem Haus starb jemand an der Pest. Er hat Wittenberg nicht verlassen wollen. Es traf eine andere Nachricht ein, dass ein wichtiger Zeuge des Evangeliums auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Sein Sohn Hans war am Rand des Todes und er war ganz verzweifelt. Er schrieb nieder in einem Brief, äußerlich sind Kämpfe, innerlich Ängste, und zwar sehr bittere. Christus sucht uns heim. Ein Trost bleibt, den wir dem wütenden Satan entgegensetzen, dass wir wenigstens das Wort Gottes haben, um die Seelen der Gläubigen zu retten, wenn er auch die Leiber verschlingt. Darum befiehl uns den Brüdern und dir selber, dass ihr für uns betet, dass wir die Hand des Herrn tapfer ertragen und des Satans Macht und List besiegen, es sei durch Tod oder Leben. Und mitten in diesen Dunkelheiten ist das Lied entstanden. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Nur der Psalm 46 nachgedichtet. Und so dürfen Sie es mit den Gottesworten machen. In den Bedrängnissen, in denen Sie leben, in den Ängsten, die Sie durchleiden, der Schatz des Evangeliums kommt zum Tragen, da wo Sie das umsetzen und ein Loblied und ein Danklied draus machen. Amen. Nun singen wir, in dir ist Freude in allem Leide, 398. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du kennst uns durch und durch, und vor dir brauchen wir gar nie eine Schau zu machen. Du hast uns lieb, weil wir so schwach sind. Wir können nichts ohne dich. Wir können nicht mal einen halben Tag dir treu sein, ohne deine Gnade, ohne deinen Schutz. Und wir danken dir, dass du das immer wieder ganz klar machst. Und jetzt wollen wir nur deine Hand fassen und dann ganz fröhlich unseren Weg gehen. Wir wissen, dass nichts sich uns in den Weg stellen kann, was nur entfernt deine Pläne verhindern kann. Und wir freuen uns, dass wir dir bloß fest vertrauen müssen, deinem Wort folgen, dass du uns die Spur zeigst und dass du uns zum Segen setzt. Lieber Herr, wir bitten dich auch für den Dienst unserer Gemeinde. Lass du das geschehen in allen Gruppen und Kreisen, bei allen Besuchen und Gesprächen, dass es um dich geht. Und wir bitten dich, dass auch in unserer Stadt, wo so viele Menschen dich nicht kennen, verzweifelte, mutlose, deine Liebe erfahren, deine rettende Kraft, ihr Leben erneuern lassen. Herr, wir bitten dich um Erneuerung deiner Gemeinde. Wir brauchen das. Gib es immer wieder in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir dir fest vertrauen. Und wir bitten jetzt auch für die Kranken ganz besonders, die auch mit uns über die Kassetten verbunden sind, lege du deine Hand auf sie und lass es auch in ihren Anfechtungen ganz fest sein, dass du sie trägst. Sei bei unseren Mitarbeitern, die wir ausgesandt haben in ganz schwierige Situationen in fernen Ländern, dass sie von ihrem Versagen und Nichtkönnen auf dich blicken, weil bei dir nichts unmöglich ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Manche unter uns sind beunruhigt über das, was in den Zeitungen stand von der Zukunft der Ludwig-Hofager-Gemeinde. Jetzt gleich im Anschluss sind Kirchengemeinderäte drüben im großen Saal und geben gerne Auskunft. Im persönlichen Gespräch oder in Gruppengesprächen über all diese Fragen, die damit zusammenhängen. Alles, was Sie dort interessiert, dürfen Sie dort fragen oder sich aussprechen. Wir machen es in Gruppengesprächen, einfach so Ständerlinge, drüben jetzt im großen Saal. Jetzt gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst, Sie dürfen auch persönliche Fragen sagen oder alles, was Sie noch dort bewegt. Ich will nochmal auf unseren Veranstaltungen hinweisen, unseren Notizenzettel, den weißen, der hinten ausliegt. Da ist die Hauskreisleitertreffen am nächsten Sonntag im Anschluss an den ersten Gottesdienst. Heute haben wir Abendmahl nach dem zweiten Gottesdienst, nach dem zweiten. Aber steht nicht im Zettel drin, dass wir am nächsten Sonntagabend um 19 Uhr die geistliche Abendmusik haben. Da liegen hinten die Zettel aus. Da gucken Sie ja immer, was Sie da hinten noch nicht haben, dass Sie über alles informiert sind. Anderen Veranstaltungen diese Woche, die finden Sie auch dort. Unser Opfer heute. Wir haben in den letzten Wochen von unseren Mitarbeitern unseres Werkes Christliche Fachkräfte International erschütternde Berichte bekommen von dem Hochwasser in Kenia. Es ist eine große Not. Hugo Honegger, der mit seiner Frau Isolde in Nairobi ist, sie selber haben sehr viele Not erlebt. Es ist ein Starkstromkabel direkt über ihrem Haus zusammengebrochen. Es wäre fast das ganze Haus abgebrannt. Durch ein Wunder wurden sie noch darauf aufmerksam. Was uns aber am allermeisten bewegt, wir erfahren jetzt von unvorstellbarer Not der Menschen dort. Und wir wollen über unsere Werkhilfe für Brüder dann rasch helfen, auch wenn die Bitten kommen. Dafür wollen wir unser Opfer nehmen. Es trifft diese Leute, die nichts haben, sehr schwer, besonders in diesen armen Regionen Kenias. Sie haben ja auch die Bilder gesehen von diesen Kranken. Rift Valley Fieber, unser Dr. Hartmut Schack und seine Frau Ines, die sind ja im Rift Valley. Wir wollen auch für sie besonders beten in diesen Tagen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Barbara Tschöppe, geborene Jaros, 75 Jahre, wohnhaft in der Hohenheimer Straße 30. Und wir hörten bei der Beerdigung das Wort: Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.